Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Luftkissenschuh für ein schmerzfreies Leben.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie mit offensichtlich verändertem Hintergrund zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 18. Oktober 2024, nicht dem 19. Oktober, wie ich mich vergaloppierend und fälschlich behauptet habe, da vorher im Schweizer Programm. Ja, so schnell kann's gehen. Eben noch waren wir im Hauptquartier der Meinungsvielfalt, im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde in Zürich und jetzt plötzlich ganz veränderte Terrain- und Umweltbedingungen. Ich befinde mich in Salzburg, habe also einen Flug hinter mir und eine kleine Autofahrt. Denn gleich geht's auch hier weiter mit einer Talkshow. Talk im Hangar bei Servus TV zum Thema der amerikanischen Wahlen. Ja, mein Leben im Moment ziemlich bewegt. Und weil es eben morgen früh dann auch wieder sehr, sehr früh weitergeht, zurückgeht, in die Schweiz, habe ich mir erlaubt, für einmal aufzuzeichnen, auch diese Sendung. Etwas später zwar wie das Schweizer Programm, aber immer noch etwas früher als gewohnt. Gleichwohl brandaktuell, darauf können Sie sich verlassen. Es freut mich, dass Sie dabei sind. Ich habe im Schweizer Sendungsrahmen zu Beginn ein paar ungeplante metaphysische Gedanken eingestreut, denn am Freitag schaue ich immer etwas in den gestirnten Himmel über uns, um die Ewigkeits- und Unendlichkeitsdimension unserer Existenz da zu berühren, auf mich wirken zu lassen. Aber selbstverständlich holt uns dann immer wieder die Bodenstation zurück, Major Tom völlig losgelöst, das gilt bei uns eben nicht. Wir kehren immer wieder zur Bodenhaftung hoffentlich zurück und das heißt, dass wir jetzt beginnen mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Das andauernde Gehen auf harten und flachen Böden verursacht häufig Schmerzen. Herkömmliche Schuhe belasten dabei Füße und Gelenke bei jedem Schritt. Auch Rücken- und Knieschmerzen oder Beschwerden an der Achillessehne können durch das falsche Schuhwerk entstehen. Stellen Sie sich nun vor, jeder Schritt fühle sich an wie ein Spaziergang auf einem weich elastischen Untergrund. Mit Kibun-Schuhen ist das möglich. Entwickelt in der Schweiz sorgt die innovative Luftkissensohle dafür, dass ihre Gelenke entlastet und Schmerzen beim Gehen und Stehen reduziert werden. Inspiriert von den weichen Reisfeldern Südkoreas vereint Kibun Komfort und schweizerische Qualität. Gönnen Sie sich Leichtigkeit bei jedem Schritt. Weitere Informationen über den Schweizer Gesundheitsschuh finden Sie unter www.kibun.swiss. Ich wiederhole www.kibun.swiss, Kibun mit Y. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Überwältigendes Interesse an unserem Friedensgipfel. Am Donnerstag, dem 31. Oktober 2024, ab 15 Uhr in Wien, in den Sophiensälen, die Schweiz, die Weltwoche on Tour. Weltwoche on the road, Weltwoche on Tour. Wir verlassen die heimischen Gefilde, schwärmen aus ins wunderschöne, auch von der Ewigkeit beleuchtete Wien, in die Hauptstadt des neutralen Österreich. Und das passt natürlich, dieser Friedensgipfel mit dem ungarischen Premierminister Viktor Orban. Ungarn, also Österreich, Wien liegt zwischen der Schweiz und Ungarn und als zweiter Stargast bei dieser Nachmittagsveranstaltung der frühere deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder. Ich habe ja noch gar keine Werbung gemacht. Wir haben kein Inserat geschaltet, lediglich meine kurzen Angaben da in meiner gestrigen Sendung und innerhalb von Stunden waren alle Tickets weg. Wir haben die Kapazität noch erweitert und sind jetzt weit über 500 Personen, die da den Diskussionen lauschen werden. Das ist der geplante Rahmen dieser Diskussionsrunde, die wir da anberaumt haben. Innerhalb von wirklich kürzester Zeit sind da alle Tickets weggegangen. Und das zeigt einfach, wie interessant aus der Sicht unserer Zuschauer die beiden Gäste hier sind. Viktor Orban und Gerhard Schröder, zwei Politiker, zwei Staatsmänner aus ganz unterschiedlichen Herkunftsmilieus, die aber heute verbindet die Perspektive, dass man Europa in diesem Krieg in der Ukraine wieder zurückbringen möchte als diplomatischen Faktor, dass man Vorbehalte hat gegenüber dieser neuen Ideologie des Kalten Kriegs, und beide setzen sich ein für Gespräche, für Deeskalation und auch für konstruktive Zusammenarbeit Europas und ihrer Länder natürlich mit anderen Ländern auf dieser Welt. Und das sind natürlich die Themen, die wir ansprechen werden. Krieg in der Ukraine, wie geht es da weiter mit dem Friedensplan von Viktor Orban? Was hat er da erlebt? Das geht ja tatsächlich da in die nächste Runde mit China, mit Brasilien, mit Ungarn, mit der Schweiz, auch mit Frankreich. Vielleicht gelingt es uns noch, einen französischen Gast in die Runde zu bringen. Lassen Sie sich überraschen. Mal sehen. Und dann natürlich die Frage mit den Vereinigten Staaten, wie weiter die transatlantischen Beziehungen, ist ja nicht gegen die USA gerichtet, was hier diskutiert wird, aber eben welche Art von Beziehungen stellen wir uns vor, was bedeuten vor diesem Hintergrund die US-Wahlen, die in wenigen Wochen stattfinden, China, Europa, die Schweiz, Österreich, Deutschland, wichtige Handelspartner, ist das alles in Gefahr? Wenn ja, was würde das heißen für Europa, wenn sich da die Welt wieder in Blöcke, in Lager verfestigt. Das ist ein Szenario, glaube ich, das sowohl Schröder wie auch Orban unbedingt vermeiden möchten. Eine ganz interessante Ausgangslage in dieser Diskussion. Ich freue mich sehr. Leider sind wir ausgebucht. Sie können sich immer noch anmelden auf die Warteliste. Es kann natürlich vorkommen, dass bestimmte Gäste dann nicht aufscheinen. Ich gebe Ihnen auf jeden Fall die Adresse hier noch einmal durch. Ich buchstabiere es hier, www.weltwoche.ch/weltwoche-on-tour, www.weltwoche.ch/weltwoche-on-tour, aber Sie finden leichten Zugang auf meinem Twitter-Kanal Roger Köppel, können Sie sich anmelden, oder auch auf unserer Website, auf unseren Online-Kanälen. Ich würde mich freuen, Sie da zu sehen, und bin wirklich dankbar und überwältigt und begeistert vom großen Interesse, das dieser Anlass offensichtlich erzeugt bei Ihnen. Blick in die Medien, Blick in die Schlagzeilen, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Zelensky fordert NATO-Einladung und freie Hand bei Waffen. Fünf-Punkte-Plan in Kiew vorgestellt. Merz will Putin Ultimatum stellen. Interessant, die FAZ vermeidet das Wort, das sonst überall verwendet wird, nämlich Zelenskys Friedensplan. Man merkt also, den Journalisten wird es hier auch allmählich etwas unheimlich, was da der ukrainische Präsident verlangt, seine Szenarien eben Friedensplan genannt. Und da muss ich Ihnen ganz klar sagen, das, was hier als Friedensplan, nicht in der FAZ, aber in anderen Zeitungen etikettiert wird, ist ein Plan für den Dritten Weltkrieg, ist sozusagen die Lancierung eines Dritten Weltkriegs von höchster Gefährlichkeit und auch von höchster Unehrlichkeit, was da gespielt wird. Und ich möchte im Folgenden das etwas vertiefen, in der gebotenen Kürze, aber auch in der gebotenen Ausführlichkeit, warum dies eine hochbrisante und eben auch hochgefährliche Entwicklung darstellen könnte. Fünf Punkte hat Zelensky in seinem Plan, in seinem, ja, eben Friedensplan, wie er es nennt, ins Zentrum gestellt. Einladung in die NATO, das heißt, die Ukraine soll da in die NATO eingeladen, aufgenommen werden, dass der Beitritt zum Bündnis sei ganz entscheidend, obwohl ja viele NATO-Staaten hier eine ganz andere Zielsetzung haben. Auch Moskau, der Gegner, Zelensky ist der Gegner der Ukraine jetzt in diesem Krieg. Moskau drängt ja darauf, der Ukraine einen neutralen Status zu geben. Zweitens, den Krieg nach Russland tragen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, eine Stärkung der Verteidigung. Zudem soll der Krieg auf das Gebiet Russlands ausgeweitet werden. Zitat Zelensky, das ist realistisch. Unsere Positionen auf dem Schlachtfeld in der Ukraine halten und gleichzeitig den Krieg auf das Gebiet Russlands zurückbringen, damit die Russen wirklich spüren, was Krieg heißt. Ziel sei es, den Hass der Russen in Richtung des Kremls zu lenken. Zu diesem Zweck soll die seit August laufende Operation der ukrainischen Armee im russischen Grenzgebiet Kursk fortgesetzt werden. Für die Umsetzung dieses Punkts ist auch eine Freigabe für den Einsatz westlicher Waffen gegen Ziele auf russischem Staatsgebiet erforderlich. Unter anderem, wenn also Deutschland sich darauf einlassen würde mit Marschflugkörpern, also mit deutschen Marschflugkörpern, gegebenenfalls Moskau bombardiert werden könnte. Drittens, die Ukraine zur Abschreckung aufrüsten. In der Ukraine sollen mit Hilfe westlicher Partner ausreichend konventionelle Waffen produziert und stationiert werden, um Russland vor weiteren Angriffen fernzuhalten. Zitat: Wenn Russland weiß, dass es eine Antwort geben wird und begreift, wie diese Antwort aussieht, wählt es Verhandlungen und eine stabile Koexistenz, sogar mit strategischen Gegnern, erläutert der Präsident das Vorhaben. Frieden solle so durch Stärke erzwungen werden. Zwar fangen viele westliche Rüstungsfirmen an, in der Ukraine zu produzieren. Die notwendige Finanzierung erhofft sich Selenskyj aber von den westlichen Staaten. Nach mehr als 2,5 Jahren beispielloser Hilfe fahren Länder wie die USA und Deutschland allmählich ihre Unterstützung zurück. Das ist der Hintergrund dieser Forderung. Viertens, Zugriff auf ukrainische Rohstoffe, ganz brisant, das wird nicht so hoch gehängt in der Berichterstattung, die man darüber lesen konnte. Die Ukraine verfüge über wertvolle Rohstoffe im Wert von Billionen US-Dollar, sagte Selenskyj. Als Beispiele nannte er Uran, Titan, Lithium und Graphit. Die Frage sei, ob diese Ressourcen im globalen Wettbewerb an Russland gehen oder ob sie in der Ukraine und damit eben im westlichen Machtbereich, sozusagen in der demokratischen Welt, verblieben. Mit diesem Vorschlag versucht Selenskyj, die westlichen Partner zu locken. Falls der Westen die Ukraine aufrüstet, soll er Zugriff zu den Rohstoffen erhalten. Auch in Moskau wird oft damit argumentiert, dass Russland sich diese Rohstoffe sichern müsse. Also auch ein Kampf um diese Rohstoffe. Und fünftens, die Ukraine soll eine europäische Sicherheitsmacht werden und nicht ein Faktor der Unsicherheit, wie es jetzt gegenwärtig der Fall zu sein scheint. Die Ukraine werde nach einem Ende des russischen Angriffskrieges ihre militärische Erfahrung für die Sicherheit Europas und der NATO nutzen, so Selenskyj. Ihre Soldaten könnten in Europa sogar US-Truppen ersetzen. Dieser Vorschlag zielt offenbar auf die USA. Diese hoffen, ihr Engagement auf dem europäischen Kontinent zurückfahren zu können, ob unter republikanischer oder demokratischer Regierung. Der ukrainische Vorschlag würde aber eine komplizierte Abstimmung zwischen Washington, den europäischen Hauptstädten und Kiew erfordern. Nun die Analyse, die Bewertung dieser Punkte dieses Friedensplans. Selenskyjs Plan ist meines Erachtens kein Siegesplan, sondern ein Plan für einen dritten Weltkrieg. Und Selenskyj offenbart mit diesem Plan, worum es im Grunde hier geht. Es geht nämlich nicht um Demokratie, primär um Freiheit und um westliche Werte. Es geht einfach knallhart um Rohstoffe. Ich meine, das ist die Essenz hier, meine Damen und Herren. Das ist übrigens auch die Essenz dieses Stellvertreterkriegs, warum die Amerikaner selbstverständlich auch die Ukraine benutzen, um Russland strategisch zu schwächen. Das ist nämlich das zweite Thema, das ihr in den Vordergrund rückt. Es geht um Rohstoffe und es geht darum, einen potenziellen Rivalen Russland zu schwächen, Russland als eigenständigen Faktor auszuschalten, damit natürlich das westliche Bündnis, das westliche Lager auch an diese russischen Rohstoffe dereinst herankommt. Das ist ja nichts Neues unter der Sonne. Das ist schon oft versucht worden. Zuletzt hat das probiert der deutsche Diktator Hitler im Zweiten Weltkrieg. Ja, warum sind sie nach Stalingrad marschiert damals, die Truppen, die 6. Armee? Ja, weil sie durchbrechen wollten auf die Ölfelder, weil es eben diese Rohstoffreserven brauchte für das relativ gesehen rohstoffarme Deutschland zum damaligen Zeitpunkt. Und das ist hier eines der Hauptmotive. Das dekoriert wird selbstverständlich mit dem Lametta schön klingender Worte und Werte, die sicherlich auch, ich will es nicht ganz so zynisch und düster hier beleuchten, die sicherlich auch eine gewisse Rolle spielen. Uns behagen Entwicklungen nicht in Russland, in China, aber das wird dermaßen hochstilisiert, dass man sowieso nicht glauben kann. Und damit eben mit dieser Hochstilisierung soll eben etwas bemäntelt, etwas vertuscht werden, was im Grunde im Zentrum steht, aber worüber niemand offiziell reden kann, nämlich, dass es hier um Rohstoffe geht und um eine strategische Schwächung Russlands. Es geht um klassische Geo- und Machtpolitik, und zwar auf Seite Seiten Russlands wie auch auf Seiten des Westens. Das sind moralische Äquivalente und man soll jetzt einmal aufhören, den anderen und den jeweils anderen hier versuchen, in ein schiefes Licht hinein zu rücken. Wichtig ist, dass Rüstungskonzerne natürlich da eine wichtige Bedeutung haben in diesem Zusammenhang. Rüstungskonzerne profitieren natürlich davon, wenn es neue NATO-Staaten gibt, weil die neuen Mitglieder dann natürlich auf den Rüstungsstand der NATO gebracht werden müssen, auch auf die Kompatibilitätsstufen der NATO. Und jetzt schauen wir einmal, welche sind denn diese Rüstungskonzerne, die da eine Rolle spielen, punkto Militärausgaben und Waffenspezifikationen. Etwa Northrop Grumman, General Dynamics, Boeing und Lockheed. Die wollen einen gesicherten Markt bekommen. Die Amerikaner und Europa haben bereits Hunderte von Milliarden in diesen Krieg gesteckt, aber die großen Ausgaben kommen erst nach dem Krieg, wenn wir all das wieder aufbauen müssen, was zerstört wurde. Vor allem auch die Schweiz wird hier ja dann zur Kasse gebeten. Als Mitch McConnell einst im Senat gefragt wurde, er war ja der Senatssprecher der Republikaner, ob die USA sich das leisten könne, sagte er, Zitat, keine Sorge, es geht nicht wirklich an die Ukraine das Geld, es geht an die amerikanischen Rüstungshersteller. Zitat Ende. Er hat also zugegeben, dass ein Geldbeschaffungsprogramm hier im Gang ist. Man könnte vielleicht auch etwas unromantisch formulieren, ein Geldwäschereiprogramm. Man pumpt einfach da Geld hinein, das über Umwege dann seinen schließlichen Bestimmungszwecken zugeführt wird. Und wer besitzt all diese Unternehmen? Wer hat da einen großen Anteil? Ja, das ist die Firma BlackRock, meine Damen und Herren. Tim Scott, ein anderer Politiker, sagte während der republikanischen Debatte, Zitat, keine Sorge, es ist kein Geschenk an die Ukraine, es ist ein Darlehen. Darlehen, Zitat Ende. Glaubt eigentlich irgendjemand, dass dieses Darlehen jemals zurückgezahlt wird? Natürlich nicht. Warum nennen Sie es also ein Darlehen? Weil Sie dann Kreditbedingungen auferlegen können. Und was sind Kreditbedingungen? Die Ukraine muss dann all ihre staatlichen Vermögenswerte zum Verkauf an multinationale Konzerne anbieten, einschließlich ihres landwirtschaftlichen Bodens. Über dieses Land wurde 1000 Jahre lang Krieg geführt, immer wieder. Es ist das reichste Ackerland der Welt, der Brotkorb Europas. Fast 500.000 ukrainische Kinder sind gestorben, um dieses Land als Teil der Ukraine zu halten. Sie wussten höchstwahrscheinlich nichts von dieser Kreditbedingung. 30% davon sind bereits verkauft worden von diesen Ressourcen. Die Käufer waren DuPont, Cargill und Monsanto. Und wer besitzt all diese Unternehmen? Wer ist da ganz vorne dabei? Richtig, es ist BlackRock, der Finanzgigant. Im Dezember 2022 hat Präsident Biden dann den Auftrag zum Wiederaufbau der Ukraine vergeben. Und wer hat diesen Auftrag bekommen? Dreimal dürfen Sie raten, BlackRock. Das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist einfach die Wirtschaft, das ist die Globalisierung in diesem Punkt, das ist die Interessenslage, meine Damen und Herren. Es ist keine Verschwörung von finsteren Dr. Mabuse, es ist einfach eine Verschwörung von Interessen, die hier stattfindet. Eine klare Interessenslage. Sie machen das alles direkt vor unseren Augen und es ist ihnen egal, ob wir es wissen, weil sie wissen, dass sie damit durchkommen. So könnte man das Ganze hier zusammenfassen, aber hört mal auf mit dieser institutionalisierten Unehrlichkeit. Das ist nicht auszuhalten. Und die Medien schauen da auch nicht dahinter, schauen viel zu wenig dahinter. Und das, was hier passiert, ist auch der Versuch der Amerikaner natürlich, sich diese Rohstofflager und diese gewaltigen Ressourcen der Ukraine unter den Nagel zu reißen. Ja, das haben sie ja versucht in den 90er Jahren, auch in Russland. Damals zum Beispiel Michail Khodorkovsky, der gefeierte Freiheitsheld. Der Super-Oligarch, der Super-Milliardär, einer der reichsten Männer der Welt damals, dem dieser Oil-Konzern Lukos gehörte unter anderem. Und das große Problem war ja damals aus Sicht Putins, dass diese Oligarchen natürlich ganz eng verbandelt waren mit den Vereinigten Staaten von Amerika und es eben Gefahr drohte, dass sie diese unter sehr fragwürdigen, zum Teil auch kriminellen Bedingungen aufgebauten Konzerne nach der raubtiermäßigen Privatisierung, nach diesem kasinokapitalistischen Manöver, das ja auch von amerikanischen Beratern, den Russen sozusagen beliebt gemacht wurde, dass die eben diese Rohstoffreserven und Vorkommen an die Amerikaner verscherbelt hätten. Und das war ja da der Punkt, dass Putin gesagt hatte, nein, wir dürfen hier keinen Ausverkauf Russlands betreiben, sonst sind wir nachher ein Spielball fremder Interessen. Das ist hier die Situation, die passiert ist. Und das ist die auseinandersetzt und die eigentliche Konfliktlinie, die viel zu wenig gesehen und viel zu wenig beschrieben wird in diesen politisch korrekten, fürchterlich eingebetteten und ja braven, die offizielle Narrative nachplappernden Medien, unter anderem natürlich in Deutschland. Buschmann will die Mietpreisbremse verlängern, lese ich da. Gesetzesentwurf zur SPD-Forderung vorgelegt. Mietpreisbremsen, wissen Sie, solche Begriffe zeigen Ihnen schon, dass der Staat viel zu weit geht, viel zu viel Macht hat, viel zu viel reguliert in Deutschland. Sie sind doch eingespannt in eine Art staatliche Gummizelle. Man kann es nicht anders sagen, eine Gummizelle oder etwas drastischer formuliert, in ein Stahlkorsett, in ein stählernes Korsett, das sehr, sehr viel Energie auch absaugt. Das ist ein finanzieller Magnet gewissermaßen, dieser expandierende Staat, auch mit immer mehr Parlamentariern. Ein Staat, der über seiner Gewichtsklasse gewissermaßen spielt. Ein Staat, der alles in sich hineinfrisst und den Leuten das faule Versprechen abgibt, er könne ihnen die Lebenslasten abnehmen. Das geht aber nicht, dann übernimmt er sich. Scholz schlägt neuen Pakt für die Industrie vor. Ja, Pakt für die Industrie, das ist doch alles eine verzweifelte Politik, eine Symptombekämpfungspolitik. Es geht doch hier darum, jetzt wieder mit einer glaubwürdigen marktwirtschaftlichen Ausrichtung der Politik dieses Deutschland, die Bundesrepublik, auf einen neuen Kurs zu setzen. Die Frage ist, ob die CDU das schafft. Die CDU macht das sicher besser. Ein Friedrich Merz, bei allem, was man auch Kritisches über ihn sagen kann, ist ein Mann, der weiß, wie man Geld verdient. Übrigens auch in jenen finanziellen Gefilden, die in der Ukraine jetzt ganz viel Geld verdienen. Das ist dann wiederum sein Problem, dass er natürlich so stark eingebettet ist in diese US-Interessen, dass seine Glaubwürdigkeit leidet. Das ist übrigens auch seine große Achillesferse in der Auseinandersetzung mit Scholz. Ich glaube, er wird diese Karte ziehen dann im Wahlkampf. Wenn es heiß wird, wird er versuchen, den Friedrich Merz zu stellen als gewissermaßen heimlichen Agenten der USA, als Kriegstreiber, als einer, der mit seinen Kollegen da Strack Zimmermann von der FDP und dem Roderich Kiesewetter, der da eben den Krieg gewissermaßen Deutschland in den Krieg noch mehr hineingeführt hätte. Ich gehe davon aus, dass Scholz diese Angriffslinie fahren wird. Und es stimmt, er hat da natürlich große Angriffsflächen, der Friedrich Merz, dass er noch in einer Welt des Kalten Krieges und der Bipolarität des schwarz-weißen Schablonendenkens, des Blockdenkens gefangen ist, die eben meines Erachtens der sich vervielfältigenden Welt von heute nicht gerecht wird. Wir werden sehen. Aber in wirtschaftspolitischer Hinsicht ist sicherlich Friedrich Merz der glaubwürdigere Mann als Olaf Scholz mit seinem Pakt für die Industrie oder eben ein Industriegipfel. Ja, da wird wieder viel geredet. Und was kommt am Schluss heraus? Ich glaube, da ist die Luft draußen, da ist der Zapfen ab. Die USA fordern Israel zur Hilfe für Gaza auf. Dazu haben wir übrigens einen tollen Artikel in der Neuen Weltwoche von Gideon Levy. Was ist bloß aus Israel geworden? Ja, auch bei diesem Konflikt bringen wir eben unterschiedliche Meinungen, kritische Meinungen, auch befürwortende Meinungen von Israel. Aber die Weltwoche, auch wichtig, ist nicht einfach eine Sondermülldeponie für alle möglichen Standpunkte, sondern das Zeug muss natürlich auch gut begründet werden, was wir da bringen, was wir ihnen auftischen, was wir ihnen vorsetzen. Das darf nicht die Intelligenz beleidigen. Und wir versuchen das entsprechend auch zu tun. Krankenversicherung wird deutlich teurer, darüber haben wir schon gesprochen. Da können Sie auch die Migration als einen wichtigen, kostentreibenden Faktor gleich mal in Anschlag bringen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily für heute. Jetzt geht's dann gleich an den Talk und an die Diskussion. Ich freue mich und wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, einen tollen Start ins Wochenende und bis bald. Wir hören voneinander spätestens am Montag wieder, wenn es heißt Weltwoche Daily, die andere Sicht. Bis bald, ich melde mich zurück.